Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Data Express. Wir haben heute die Episode 64. Data Express ist ein Podcast von Data Disrupted. Im Data Express sprechen Kerstin und Wolfgang, moi und mein nettes Gegenüber, sag hallo Wolfgang.
Hallo.
Über Neuigkeiten aus der IT-Welt oder Welt der Enterprise-IT und IT-Infrastruktur. Heute ist Mittwoch, der 3. Dezember 2025, noch bald nicht mehr. Wir reden heute über Money, Money, Money und Benchmarks. Ja, Halbleiterspeicher. Die werden immer teurer. Verknappung sagen die einen, AI sagen die anderen. Wer ist wirklich schuld, Wolfgang? Und was passiert da draußen? Warum?
Lass uns über Geld reden. Also es ist, wenn man im Markt schaut, dann ist es tatsächlich...
Redet man nicht, das hat man.
Dann ist es tatsächlich so, dass Halbleiterspeicher, also konkret DRAM und NAND-Flash, teurer werden zunehmend. Es ist ja ein bisschen dem normalen Trend entgegen, weil typischerweise ja Speicher immer billiger wird. Das heißt, du kriegst fürs gleiche Geld immer mehr Speicher sozusagen. Aber seit einiger Zeit ist es eben nicht so. Und jetzt sagen alle... Die Speicherhersteller zum Beispiel, ja, da ist AI schuld, weil die kaufen uns alles weg. Das stimmt nur zum Teil. Es ist natürlich richtig, dass diese ganzen, wie sagt man das neuerdings?
Gigawatt.
Nein, Neo, heißt das irgendwie Neo-Cloud?
Neo-Cloud, ja,
die Neo-Cloud, also quasi diese ganzen KI-Rechenzentren-Sachen, die haben natürlich einen großen Bedarf an Speicher und auch an schnellem Speicher. Ja. Und die haben auch Bedarf an schnellen quasi Festplatten, sprich NAND-Flash. Also das ist alles, was du in irgendwelchen Flashes zu kaufen kriegst, ist immer ein NAND-Flash als Halbleiter.
Wir sollten wirklich sagen, Neoclouds sind wirklich Anbieter, die sich nur auf KI spezialisiert haben. Wir reden hier nicht von Hyperscalern wie AWS, Google, die sowieso alles selber entwickeln in großen Teilen, oder Meta, sondern das sind wirklich Cloud-Anbieter, die nur und nichts anderes machen als KI. Also Speicher oder Rechenkapazität.
Eigentlich keine Cloud-Anbieter, sondern die bieten dir einen KI-Dienst, sowas wie OpenAI mit dem ChatGPT.
Du kannst dort deine Modelle trainieren, du kannst dort Modelle entwickeln, du kannst dort schnell trainieren und für solche Sachen. Und mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe in San Francisco Werbung gesehen von einem, der da gerade groß werden wollte und jetzt wirklich zu den Größten gehört. Und das sind also wirklich Neocloud, kein neuer Begriff für Hyperscaler.
Genau. So, jedenfalls die konsumieren eine ganze Menge von dem Storage, was dann natürlich die Preise in die Höhe treibt. Was aber dann der Leidtragende sind im Grunde wir als Endverbraucher, Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze ausrüsten. Jetzt haben wir Weihnachtsgeschäft. Du hast ja in jedem Device, was du hast, sei es irgendwie ein Smartphone, ein Tablet, einen E-Book-Reader, einen Computer natürlich, in jedem Fernseher und whatever Consumer Device ist irgendwie ein Stück Speicher drin.
Jeder blöden Plüschpuppe ist mittlerweile ein Stück drin. Also,
Und wenn man da aber mal genau drauf schaut, dann stellt man fest, im Prinzip gibt es drei Hersteller, die solche Sachen noch herstellen oder überhaupt herstellen. Also ein Oligopol. Das ist Micron, SK Hynix und Samsung. SK Hynix, das ging aus so einer Intel-Optane-Geschichte raus. Die anderen gibt es dann einfach so gewachsen. Und da liest man dann zum Beispiel, dass OpenAI mit ihrem Projekt Stargate, die hätten angeblich knapp 40% der weltweiten DRAM-Herstellung für sich geclaimed. Noch nicht gekauft, aber sie sagen so, 40% von dem, was ihr herstellt, bitte zu uns. Das entspricht einer Menge von 900.000 Wafern, diese Siliziumscheiben, wo das drauf gemacht wird. Das ist eine absurd große Menge in der Branche. Und interessant finde ich aber, dass OpenAI darauf keine Abnahmegarantie gibt. Das heißt, sie sagen nur so, wir wollen das haben, aber wenn es dann vielleicht doch die KI-Blase platzt, dann steht halt dann, wer immer da der Vertragspartner ist, quasi mit viel Speicher da, das natürlich dann auch verramschen muss. Weil es dann irgendwie da ist und...
Das heißt, ich warte jetzt mit den Weihnachtsgeschenken bis 2027, oder?
Ja, das ist möglicherweise... Da ist vielleicht eine Aktienspekulation sicherer. oder sogar Bitcoin sicherer, als darauf zu warten.
Oh, also Bitcoin ist gerade...
Das kann passieren oder kann nicht passieren, ja, ich weiß.
Ach, ihr seht das gar nicht, ne? Daumen runter. Also der sinkt, ist gerade immer noch im Sinkflug ein bisschen, stabilisiert sich ungefähr 85, aber...
Dann, ich habe noch ein paar andere Zahlen hier dabei. Micron hat verkündet oder verlauten lassen, dass sie die HBM-Produktion, also das High Bandwidth Memory, das ist das Hauptspeicher, der an der GPU dran ist, so ein besonders schneller Hauptspeicher. Und die haben ihre ganze Produktion, was sie produzieren können, bis einschließlich 2026 wegverkauft. Das heißt, jemand hat quasi auf Verdacht gekauft und die müssen nur noch produzieren, in Anführungsstrichen. Und haben das schon, konntest du so nicht mehr von Micron, kriegst du kein HBM mehr im nächsten Jahr zu kaufen. Ja. Mhm. Geht nicht. Und ähnlich ist es bei der nächsten Generation von dem Samsung NAND. Samsung baut relativ oder stellt relativ viel NAND-Flash-Zeug her. Und die haben für den nächsten Schritt, das ist Samsung V9, so heißt der Prozess, haben sie noch vor dem Produktionsstart, bevor die überhaupt loslegen damit, im Grunde, was sie produzieren, schon vollständig wegverkauft. Mhm. Und das heißt natürlich, dass dann irgendwo Lücken sind. Die Hersteller bauen bevorzugt HBM, weil das können sie teurer verkaufen. Das High Bandwidth Memory. Da kriegen sie quasi mehr Geld dafür, also ist es sinnvoll, das auch herzustellen. Was lachst du?
Ich möchte dir ja nicht vorgreifen, aber ich habe gerade gelesen, Commodity-Produkte wie in der DDR. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Und ich habe mich gerade gefragt, was HBM mit der DDR zu tun hat. Aber,
oh ja, Gott. Verklappung, aber das ist ein großer Bogen. Ein großer Bogen. Nein, es geht darum, dass nachdem freilich gibt HBM mehr Marge, also produziert man bevorzugt diese Sorte Speicher und es geht aber dann zu Lasten von dem üblichen DDR-RAM, also Dual Data Rate, ne? DDR4, DDR5, DDR6.
So, jetzt hat auch der letzte Depp noch mitgekriegt, dass wir hier mit Monitoring arbeiten, aber egal. Irgendwo muss man ja ablesen.
Naja, wir müssen ein bisschen...
Bisschen hinsortieren, genau.
Ein bisschen die Gedanken zusammen.
Wie kommt das, dass so, also, jein, also wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, aber berechtigte Frage an der Stelle, Herrgott, dann baut doch mehr Fabriken, stellt mehr Wafer her, macht, keine Ahnung.
Ja, das ist halt nicht ganz so einfach, das ist kein 3D-Drucken, ich stelle mir so Dingens hin und dann druckt es los. So eine Fabrik zu bauen, dauert ein paar Jahre, das ist ein ziemlich großer Invest, du brauchst teure Maschinen. Du musst die Logistikkette im Griff haben, da ist ein ganzer Haufen Chemiezeug zum Beispiel dabei, auch entsprechende Schadstoffe, die dann anfallen, irgendwie im Abwasser und so weiter, das musst du ja alles, ne? Das ist was anderes als irgendwie eine Blechstanze, eine Blechpresse irgendwo hinzustellen und dann halt irgendwie zigtausend kleine Blechpöppel irgendwie zu stanzen. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Und die Kapazitäten, die zum Teil da waren, wurden abgebaut während Corona, weil da einfach die Nachfrage auch rückläufig war. Oder auch die, dass man nicht mehr so im gleichen Schritt weiter investiert hat im Bau neuer Anlagen.
Das glaube ich, zurückgebaut.
Also da ist im Grunde halt, ich würde sagen, Investitionslücke wäre falsch, aber eine zeitliche Lücke, wo einfach einmal wenig passiert ist und das wirkt sich halt jetzt auch aus da drauf. Was habe ich hier noch stehen?
Kleiner Patch, so, aber das ist ja genau das. Also du hast oben gesagt, irgendwie Triumvirat, Micron, SK Hynix, Samsung. Was ist mit so Leuten wie Tosh, Kyocera?
Ja, das sind ja so kleinere Hersteller. Okay. Es gibt auch, ich meine sogar Canon zum Beispiel. Nein, Canon war nur Maschine. Falsch. Das ist so ASMR.
Ja. Wer bei Tim, gibt es die eigentlich noch? Die sind auch irgendwann auch mal verkauft worden, ne? Die haben ja auch viel so Zeug gemacht.
Die kenne ich nur von Magnetbeschichtung. Aber das kann natürlich... Also es gibt jedenfalls, es gibt Koreaner, sicher auch kleinere Taiwanesen.
Okay.
Die haben aber halt nicht diese modernen Prozesse, die du halt haben möchtest für diesen modernen Speicher. Die fangen so ein bisschen diese DDR4-Lücke auf und produzieren da halt. Aber die haben halt auch längst nicht den Ausschluss wie so große Fabrikation. Und mein TSMC ist halt in der Herstellung der absolute König. In der Menge jetzt.
Das ist nämlich, eigentlich sind ja die Vorprodukte limitiert, wenn ich dran denke, dass die Wafer aus genau einer Fabrik aus Burghausen kommen, mehr oder weniger. TSMC, Holländer, die einzigen sind, die Maschinen für...
Ja, das stimmt nicht ganz.
Die Maschinen herstellen
dafür. Sag mal so, das sind die einzigen, die Maschinen bauen können. Das stimmt nur insofern... Das sind halt die Maschinen, die man für moderne Prozesse braucht, für irgend so ein Intel, was ist das, 1,8A oder 16A oder 18A, also so ganz feine Strukturen. Wenn du so DRAM oder auch NAND, braucht keine so feine Struktur, da kannst du auch ein bisschen andere Maschinen nehmen und sowas gibt es zum Beispiel von Canon oder von Panasonic. Okay. Also das ist nicht so, dass jetzt irgendwie ASML 100% Weltmarktanteil hat.
Nee, das die haben nicht. Einen sehr das großen ist klar, Anteil. Die haben halt einen sehr großen, weil sämtliche großen Fabriken mit den neuen, weil jeder will ja diese kleinen Nanostrukturen haben mittlerweile.
Genau.
Genau, aber okay, gut, also das ist es nicht. DDR kann jeder herstellen.
Ja.
Ja, ihr seid da nicht aufgewachsen, egal. Kapazitäten waren da schon immer ein Problem. DDR4, lass es uns einfach DDR4 nennen.
Ja.
Ja.
Aber das ist dann auch so,
ist ein Auslaufmodell.
Diese Fabs, die haben halt auch jetzt, diese kleineren Fabs, die haben halt jetzt noch so DDR3 produziert, die müssen auch so ihre Produktion umstellen, auf dann, dass sie quasi die DDR4-Lücke auffangen.
Was ist, also wir haben HBM, gibt es einmal High Bandwidth Modules, DDR, was ist da aktuell? 4 ist die aktuelle, oder gibt es was Neues?
Nein.
Gibt es das bald überhaupt nicht mehr?
Doch. Ich meine, DDR5 wird ausgeliefert und DDR6 ist fertig spezifiziert. Ich habe es nicht genau im Kopf. Aber das geht auf jeden Fall auch weiter.
Das heißt aber, in den ersten neuen Computern, die ich draußen kaufen kann, wir sprechen ja immer noch von Enterprise IT, nicht von Plüsch-Teddys, da wäre dann jetzt in den neuen Modellen schon DDR5 drin?
Ja, wenn du es jetzt leisten möchtest.
Okay.
Ist dann wieder, muss das Board unterstützen. Es kann dann auch sein, dass ein Board zum Beispiel kein älteres Memory mehr unterstützt, solche Sachen. Und natürlich ein DDR5, das ist erstens schneller und zweitens normalerweise auch mehr Kapazität. Das heißt, die Strukturen auf den Chips sind kleiner. Also brauchst du dann wieder entsprechende Herstellungsmöglichkeiten, Maschinen, Prozesse,
die du beherrschen musst. Okay, wir sehen, die Lage ist komplex und sie bleibt komplex.
Und man eben, wie gesagt, so schnell was Neues bauen geht halt nicht. Ja. Zumal man möglicherweise als Unternehmen, wenn du weißt, eine neue Fab zu bauen, dauert bis die mal richtig produziert, dauert 3 bis 5 Jahre.
Ja.
Und du weißt ja nicht genau, wie lange es mit diesem KI noch gut geht. Dann gibt es vielleicht irgendwie neue Algorithmen, die längst immer so viel Speicher brauchen. Und dann fällt quasi so ein Markt zusammen. Das kann ja auch passieren.
Das wird passieren. Es gibt die ersten Mikro-Nano-Modelle. Da wird es demnächst auch einen Artikel von mir geben. Samsung ist da ganz vorne mit dabei in der Entwicklung. Und ich hatte kürzlich ein Interview mit einem deutschen Hersteller, die Quantentechnologie einsetzen, um die Modelle kleiner zu machen. Ja. Und die kriegst du dann halt auch an jeder Edge-Komponente betrieben. Also da wird noch einiges passieren, da sind wir noch lange nicht am Ende.
Da hat man ja schon alleine vor dem immensen Strombedarf, vor dem Hintergrund ein Interesse,
absolut,
da an Software auch zu arbeiten.
Absolut. Also das wird das nächste, die nächsten Frontiers sein. Also das hieß ja immer so the last frontier for whatever. Also hier haben wir wirklich ganz, ganz viele in Bezug auf KI. Wir haben einmal das Problem der Rechenzentrumsbauzeiten. Das ist nicht nur Deutschland, wo es 10 Jahre dauert, also auch England und Irland sind mittlerweile in solchen Zeiträumen angekommen. Die haben das Problem mit den Stromkapazitäten, Strombedarf.
Wasser?
Wasser ist auch noch ein Problem, wobei nicht so dolle wie Strom, weil in London und Dublin ist es tatsächlich so, dass die mit den Haushalten, Frankfurt fängt es genauso
Frankfurt
an,
ist, genau.
Die kompetieren natürlich mit den Haushalten und mit den Fabriken, die sonst noch dort sind, Industrie. Und irgendeiner wird zurückstecken müssen. Und das werden, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, werden das nicht die Rechenzentren sein. Weil die Rechenzentren werden das Herz der künftigen Industrien und Gesellschaften ausmachen. Das werden wir nicht mehr zurückdrehen.
Ja, in Deutschland sind es die Automobilfabriken.
Nicht mehr lange. Ey, es ist so traurig zu sehen, wie die, klar, man kämpft ums Überleben, aber man muss sich doch nur mal die jüngere Geschichte in Chicago und Detroit angucken und genau das passiert jetzt hier in Europa. Und geht doch bitte, nee, gehört jetzt nicht hierhin, aber geht sterben. Das hat aber jetzt auch nichts mit dem Chipsmangel zu tun. Das heißt, die haben gleich wieder einen neuen Grund rumzuheulen und nichts zu können.
Aber vielleicht könnte man so eine BMW-Fabrik zum Chipsbacken ummodellieren.
Das wäre ja cool. Also ja, die müssen sich andere Modelle überlegen. Also so wie es jetzt, und da hilft auch nicht diese Verbrenner-Diskussion, aber wir machen ja keine Politik hier.
Ja, das
gehört gar nicht hierher.
Das können sich andere nicht lösen.
HDD-Shortage. Wir haben ja nicht nur, also die Autoindustrie hat momentan noch die Ausrede Chips. Bald haben sie die Ausrede Speicher und noch balder haben sie die Ausrede Speicher, also Storage. Nee. HDD-Shortage haben wir auch wegen AI.
Das geht im Grunde in die gleiche Richtung. Oh Gott. Du musst ja auch diese ganzen Trainingsdaten, das Irgendwie ein so Dataset, das hat schnell mal irgendwie 200-300 ja,
Terabyte. Das wäre jetzt aber genau meine Frage. Ich denke, bei KI brauche ich schnellen Speicher und alle machen nur noch SSD und super fast ja. NVMe. Die brauchen doch gar keine HDDs mehr. Da müsste doch die Welt jetzt Berge von HDDs übrig
haben. Du musst ja vielleicht irgendwann einmal anfangen, deine Daten zu sammeln. Irgendwelche halblegalen Buch Datenbanken absaugen oder einmal YouTube leersaugen, weil du konntest ja nicht mit dem YouTube-Stream quasi trainieren. Du brauchst das Zeug ja auf Platte zum Einlesen, Rumspringen und so weiter.
Aber das darf man doch nicht.
Das ist
nein, außerhalb. Da gibt es Verträge.
Ja, klar. Verträge, aber also, du musst das Zeug irgendwie einsammeln, zusammensammeln. Ja. Du musst es möglicherweise auch aufbereiten, passend taggen, verschlagworten, Dubletten raus und da brauchst du halt auch Platz dafür. Und ne, wir haben gesehen, Christian, hast du darüber gesprochen, so ein Open-Source-Dataset, das packt sich dann aus auf 200 irgendwas Terabyte.
Und ich krieg mehr HDDs, wenn ich schneller Controller bauen kann? Nee. Was hat QLC damit
nein,
zu tun?
Nein, der Punkt ist, also Harddisk, die drehende Platte, ja. Rotating Rust, wie es manchmal auch so schön heißt, das geht zu Ende. Es gibt angeblich, sagen wir die Plattenhersteller, die sprechen, also Toshiba zum Beispiel, so große Plattenhersteller noch, angeblich ist die Backorder 2 Jahre. Das heißt, wenn ich heute bestelle, kriege ich die Platte in 2 Jahren geliefert. Das ist natürlich
schneller ist ein Rechenzentrum.
Für einen schnellen, sich bewegenden Markt, das ist ein bisschen schwierig. Also,
ich seh gerade, die horten alle, dann haben sie in einer Ecke den Speicher, dann die HDDs und in 10 Jahren kommt das Rechenzentrum dazu. Mega, so mega.
Die haben schon mal vorbereitet.
Also, ja, genau. Das ist so krank. Ja, cool, C.
Ja, ja. Natürlich musst du jetzt irgendwie schauen, dass du vielleicht die fehlenden Platten, den Platz brauchst du irgendwie anderweitig dir beschaffst. Und da kommt jetzt QLC ins Spiel. Quad-Level Cell ist es auch wieder, sind wir wieder bei einer NAND-Technologie.
Ich wollte gerade sagen,
wird vielleicht nicht besser, aber das ist halt relativ viel dichter. Da kriegst du so quasi, du hast halt mehr Zustände in einer Zelle und damit hat dann natürlich ein QLC viel mehr Kapazität als Flash-Riegel. Der ist langsamer, vor allem beim Schreiben ist er deutlich langsamer. Eben wegen dieser vielen Zustände, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Aber das ist so die, vielleicht können wir sagen, Brückentechnologie. Und bisher ist halt QLC immer so ein bisschen, das will keiner wirklich haben, weil das heute ist relativ langsam und hat dann Schwierigkeiten mit der Zellen.
Das sind dann Lebensdauer. Jetzt diese SATA-SSDs oder
nein, das ist dann ganz normale NAND-Flash.
Dann habe ich ja doch wieder. Wie passt denn das in meinen Rechner rein? Wo stecke ich denn das hin?
Ja, und dann SATA-Anschluss zum Beispiel.
Ja, sage ich doch.
Da ist es zwar dann Perlen vor die Säue, weil natürlich Flash viel schneller ist wie der SATA-Controller. Aber, naja, aber im Grunde
aber
ja.
Wenn ich keine HDDs kriege, dann.
Genau. Genau das. Und der
also
Vorteil,
doch SATA-SSD.
Ja, es ist.
Es ist keine SSD.
Doch.
Ist ja Flash-Speicher.
Ja, genau. Das stimmt, ja. Das ist eine SSD. Und was ich halt so interessant dran finde, ist, dass dieses QLC bisher so ein bisschen ungeliebtes Kind war. Das hat zwar existiert und war da, aber wollte keiner so wirklich haben. Für die einen war es zu unsicher, weil die Zellen Lebensdauer halt ein bisschen schwierig ist so und das Schreiben ist nicht wirklich schnell wie eine Festplatte. Mhm. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo halt das Produkt an sich interessant wird für einen großen Markt und dann wirkt sich sowas natürlich aus auf die Stabilität von Firmware, vom Controller, vielleicht auch auf die Performance. Möglicherweise sehen wir irgendwelche neue Algorithmen im Controller, die dann wieder mit dem SSD irgendwas anstellen und so weiter und so fort. Also das ist ja oftmals so, dass so Innovationen von irgendeinem Demand getrieben werden. Ja, keiner setzt sich hin und sagt, wir machen jetzt den schnellsten QLC, sondern jemand setzt sich hin und sagt so, wir hätten jetzt gerne einen QLC, der sich so und so und so verhält, also müssen wir da irgendwie dran arbeiten.
Gut, aber gibt's noch nicht, muss auch erst entwickelt werden, wird dann auch wieder dauern, bis sowas produziert wird.
QLC gibt's schon.
Ja, ja, aber wir haben ja gelernt, dass Flash-Produktion auch gerade ein bisschen auf einem Beinchen durch die Gegend hüpft. Ja. Und Und teurer wird's auch, wahrscheinlich. Ja, wie alles in dieser Welt.
Ja, natürlich. Natürlich.
Halten denn die Festplatten wenigstens länger? Was sagt ein Backblaze?
Die Backblaze hat ja kürzlich die Zahlen zu Q3 veröffentlicht. Also die haben ja, Backblaze ist so ein großes Datengrab. Also die bieten dir Festplattenplatz zum Kaufen an als Cloud. Das kannst du cloudmäßig benutzen über S3 oder ich habe zum Beispiel von mir Backup drinnen dort reinlaufen.
Ja, ist auch, die haben sich so als
die haben viele, viele, viele Festplatten in irgendwelchen selbstgebauten Geräten und die machen schon ganz lange, weil die so viele Festplatten haben, können die natürlich auswerten, die Plattenausfälle. So, wie oft kommt es zu Ausfällen? Welche Plattentypen sind zuverlässiger als andere? Kann man da irgendwie Muster drin erkennen? Und die veröffentlicht das alles jedes Quartal einmal. Die vom letzten Quartal eben. Und für dieses Quartal fand ich jetzt, ist es eigentlich, oder eigentlich schon länger, nothing special. Also die Ausfallraten sind nicht irgendwie sonderlich anders. Es gibt immer wieder mal so einzelne Modelle, die ein bisschen rausreißen, so Ausreißer. Aber im Großen und Ganzen ist das Zeug über Jahre stabil. Also die haben, bei denen rotieren Platten seit 10 Jahren und denen geht's prima.
Gut, das beruhigt jetzt die deutsche Industrie, die ja sowieso ein bisschen innovationsschwach ist und dann ihre Faxgeräte doch noch 10 Jahre weiter betreiben kann. Die machen jetzt auch Network-Stats, ja, habe ich gelesen. Ne?
Das haben sie jetzt in dem Pressetermin, war es keine, das war einfach nur so ein Webinar zum jeder teilnehmen, haben sie vorgestellt, dass sie eben jetzt auch genauso wie die Drive-Stats, so heißt es bei denen, machen sie jetzt neuerdings auch Network-Stats und Performance-Stats. Das haben die bisher schon immer mal so in Einzelfällen gemacht und jetzt sollte es eben auch quartalsweise passieren, genauso wie die Drive-Stats und so auch veröffentlicht werden.
Was machen die Network-Dinger? Also die werden ja jetzt wohl kaum Backbone-Geschwindigkeiten von einem Rechenzentrum ins andere messen. Oder doch? Oder nein?
Nein. Von außen natürlich nicht. Die haben ja nur die Daten von sich selber. Die können ja nicht irgendwie woanders hingehen und sagen so, zeigt mir mal eure Durchsatzwerte. Aber die können zum Beispiel schon sehen, Datenströme innerhalb, wenn du quasi Daten von einem Topf in den anderen verlagerst oder sowas, dann werden möglicherweise halt andere Platten oder andere Chassis benutzt einer Region in eine andere Region.
Wie aussagekräftig ist sowas? Ich bin jetzt ein großes Unternehmen und betreibe 3 Rechenzentren. 1 in Spanien, 1 in Frankfurt und 1 in, weiß ich nicht, Florida. Eigentlich geht es mir ja schon, ich muss ja nur ein Rechenzentrum haben und da habe ich 2 Brandabschnitte und ich habe eine neue Rack-Reihe dazugestellt, möchte Daten verteilen oder Daten liegen verteilt. Und eigentlich möchte ich wissen, wie schnell kommen meine User an die Daten ran. Wie aussagekräftig sind diese Network-Stats für mich als Unternehmen, um zu wissen, ob die Datenströme wirklich so schnell fließen, wie die Hersteller mir das versprochen haben, als ich diese ultrateuren Kisten bei denen gekauft habe?
Naja, dazu müsstest du den gesamten Transportweg kennen und analysieren. Das kann natürlich ein Hersteller wie Backblaze nicht, weil er auf den Transportweg keinen Zugriff hat.
Kann sie es wenigstens innerhalb des Servers?
Ja, sogar innerhalb ihrer eigenen Struktur.
Ja, ist aber dann für mich eigentlich total...
Naja, was du natürlich schon als
nice to know
als oder quasi not. Wert, als quasi Wert machen könntest, aber das machen sie eigentlich in den Performance-Stats eher. Das ist so, quasi von wann der Request kommt, bis er beliefert wird.
Ja.
Die Zeit irgendwie bis zum ersten Byte zu
weisen. Ist aber, gut, ich meine Benchmark, wir wissen es. Ist aber null vergleichbar, weil die ja eine ganz andere Struktur haben, ist bei mir im Rechenzentrum. Das heißt, die Zahlen sind für mich eigentlich total...
Ja, da komme ich leider drauf. Okay. Also bei den im Netzwerk, da geht es dann auch darum auszuwerten, zum Beispiel, aus welchen Regionen kommen die Zugriffe, von welchen ASNs, also die... Autonomous Service Number. Also quasi welche Netze...
Ja,
konnektieren oder kontaktieren. Welche ISPs kann man darüber rausfinden? Also von welchen ISPs kommen die großen Zufragen? Irgendwie dann will man irgendwann mal sehen, dass, was weiß ich, 50% von AWS und 50% von Azure kommen und der Rest genau.
Okay. Also ich glaube, Network Stats lassen wir erstmal beiseite, ist eigentlich für mich total unwichtig zu wissen. Performance Stats, die sind wahrscheinlich viel, viel wichtiger, oder?
Ja, da geht es jetzt tatsächlich um so typische Performance-Werte, so TCP-IP-Parameter, Time to First Byte, ne, wie ich gerade sagte, von wegen, da kommt der Request und wann das erste Byte irgendwie raussprudelt. Solche Sachen dann Up- und Download-Mengen, wenn du natürlich so einen Dienst betreibst, wo irgendwie Daten, wo du User-Daten entgegennimmst und irgendwie ausspielst, dann hast du natürlich Up- und Download-Sachen und so weiter und so fort. Und was sie da machen, ist bei diesen Performance-Stats, da vergleichen sie tatsächlich sich selbst mit AWS S3 mit Cloudflare R2 und mit Wasabi Object Storage. Das sind alles Anbieter von ähnlichen Dienstleistungen, wie Backblaze es anbietet. Und da vergleichen sie eben diese sich selber mit den anderen dreien. Und damit kann man natürlich Aussagen treffen, welche Regionen sind vielleicht bei dem einen oder anderen Steller und wie lange dauert es, bis die ersten Daten eben nach einer Anfrage sprudeln und so weiter und so fort.
Interessant ist, dass die Cloudflare R2, weil das ist ja so, wenn man über Cloud Storage redet, spielt Cloudflare kaum eine Rolle. Wahrscheinlich bei den eigenen Kunden ja, natürlich. Aber wenn du sonst hörst, du immer nur AWS, Wasabi in Europa ganz, ganz stark und natürlich auch regionale Anbieter.
Ich frage mich gerade, warum sie kein Azure drin haben in der Liste.
Ja, weil die vielleicht keine Zahlen rausgeben, Azure.
Ja, das misst ja Backblaze selbst von sich aus.
Naja, die können die Azure nicht messen.
Naja, doch, du kannst ja da irgendwie eine Instanz haben mit Daten und die dann irgendwie anfragen.
Ach so, ja, okay.
Aber möglicherweise ist es halt nicht so einfach oder irgendwie schlecht aussagekräftig, das weiß ich nicht. Ich glaube, das haben sie auch nicht, da haben sie auch nichts
Und nachdem es neu ist, vielleicht kommt es ja auch noch.
Das könnte ja auch sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass es weiter ausgebaut werden soll. Sowohl in der Menge der Anbieter, wie auch in der Menge der Parameter, die untersucht und
ausgewertet werden. Okay, wäre für mich jetzt als Unternehmen halt interessant zu wissen, wo packe ich meine Cloud-Storage-Sachen hin, wenn ich schnell wieder ran will und möglicherweise auch günstiger als bei AWS.
Oder wie schnell ist US East gegenüber US West? Da gibt es natürlich auch irgendwelche Performance-Unterschiede.
Ja,
solche Sachen wird sich auch ständig ändern.
Speichern wir doch nichts. Wir speichern doch alles in Europe, Frankfurt, One. Ja. Egal.
Das ist, momentan betrachten sie tatsächlich nur US East als Region von diesen Anbietern.
Ja, also das wäre mal wirklich
interessant. Aber auch das wird mehr werden.
Wenn die das ausbauen und dann auch Zahlen für Europa verfügbar sind, weil du willst natürlich auch als europäischer, du kannst auswählen bei Cloud Storage tatsächlich welche Region. Und als europäischer Anbieter wählst du, außer du hast nur Kunden in den USA, dann wählst du natürlich US East oder US West. Aber eigentlich willst du Rechenzentren bei dir in der Nähe, nicht nur aus DSGVO-Gründen, sondern einfach, weil hier die Paketlaufzeiten kürzer sind. Paketumlaufzeiten und die Latenzen, genau so. Kann ich das, wieso brauche ich Backblaze dazu? Kann ich das nicht auch selber alles messen? Und dann weiß ich doch wenigstens auch, ich kenne ja meine Infrastruktur.
Es gibt in Europa vom RIPE, das ist irgendwas Französisches, ich will das nicht aussprechen, das ist so die europäische Internetverwaltungszentrale, sage ich mal so, hergebogen. Die haben schon lange ein Projekt, das nennt sich RIPE Atlas. Da kannst du dir als Firma oder auch als Privatperson eine Atlas-Probe schicken lassen. Das gibt es erst wie umsonst. Die vier Firmen, die großen, die sind mittlerweile virtualisiert. Lässt du laufen und das ist dann ein Messknoten im Netz irgendwo. Und auf diese Messknoten kannst du dann, wenn du dort einen Account hast, beliebige Abfragen laufen lassen.
Bitte verwende keine Abkürzungen mehr für mich in unseren Textvorgaben.
Was denn?
Ich hätte eine Interpretation für RIPE, RIP Europe. Das ist so böse.
Ja. Bitte etwas Ernsthaftigkeit. Also, über RIPE Atlas geht das alles. Du musst dir aber die Abfragen selber überlegen, was du messen möchtest und du musst dich auch selber um die Auswertung kümmern von den Zahlen, die zurückkommen. Das ist ein entsprechender Aufwand.
Aber dafür gibt es auch KI.
Und, ja, müsst ihr mal schauen, wie zuverlässig das dann wirklich
ist. Also es gibt tatsächlich, es ist ein Anwendungsfall, gerade für so Auswertungen ist KI wirklich gut zu gebrauchen. Aber
selbst da musst du auch noch wissen, welche Ergebnisse nicht dann in Zahlen, sondern worüber du Erkenntnis erlangen möchtest.
Ja.
Und dann musst du auch wissen, was du dazu messen sollst und wie du es misst und mit Messfehlern und so weiter und so fort.
Ja.
Und bei Backblaze kriegst du halt Statistik in einem länglichen Blogpost einmal im Quartal mit Bildchen drin.
Also ich denke, als Anhaltspunkt ist das auf jeden Fall aussagekräftig und hilfreich. Es selber zu machen, ist mit vielen, vielen Fallstricken verbunden. Ja. Wer das wissen will, es gibt Vorträge von unserem Resident Geek zum Thema Benchmarks und warum sie Voodoo sind oder was Benchmark man tun muss, damit sie kein Voodoo sind. Und das ist zum Teil aufwendig und auch teuer, weil gerade bei so Cloud-Storage-Messungen, da fließen viele Daten hin und her. Und das ist, je nach Anbieter, kann das echt teuer werden.
Da frage ich mich, wie die das machen, aber die werden irgendeine Lösung gefunden haben, weil wenn du heute dann so Up- und Download-Sachen irgendwie durchsetzt, da reicht es ja nicht, ein Megabyte hochzuladen, du musst dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gigabyte durchschieben, dass du einen vernünftigen Messzeitraum bekommst mit so einer Sustained Data Rate.
Ja.
Und wenn du die dann hinschiebst, ist meistens noch kein Problem, aber die dann auch wieder das quasi rausholen, den Download dir messen, dann musst du das wieder rausholen und wir wissen alle, Egress kostet unter Umständen einen Haufen Geld.
Ja.
Und die werden eine Lösung gefunden haben, weil sie es anbieten.
Also Egress ist nicht ganz so teuer bei den schnellen Speichern, das wird richtig, richtig teuer in den Cold-Speichern, in den Glaciers dieser Welt. Aber ihr kriegt auf jeden Fall die Links in den Shownotes, dann könnt ihr selber nachgucken und dann könnt ihr überlegen, ob ihr es selber nachmessen wollt oder einfach damit leben können.
Ich finde es halt ganz nett, auch als jemand, der jetzt, ich bin weder tief in diesem Internetzeug drin, noch tief in irgendeinem Cloud-Storage-Anwendungszeug drin. Und trotzdem habe ich jetzt so die Möglichkeit, quartalsweise immer so ein bisschen Auge drauf zu haben, wie gut läuft, wie zuverlässig läuft es und möglicherweise auch über die Zeit, was wird besser oder schlechter. Also für das finde ich es eigentlich ganz praktisch, so dass sie das anbieten.
Also ich finde es vor allem hilfreich, was so Plattenstatistiken angeht, weil da kann man beim Einkauf doch ein bisschen drauf achten, welche Platten halten lange, dann investiere ich dann vielleicht doch lieber mal 3 Euro mehr und habe da für 20 Jahre was von den Platten, wenn ich weiß, dass es auf die nächsten 30 keine neuen zu kaufen geben wird.
Sie schauen übrigens nicht nur auf die rotierenden
Platten. Plusquamfutur 2.
Sie schauen nicht nur auf die rotierenden Platten, sondern auch auf Flash, also SSDs.
Ja, genau.
Haben sie auch mittlerweile verbaut. Das war vor einem also 1,5 Jahren, vor 2 Jahren ging es langsam los, da hatten sie ganz, ganz wenige. Mittlerweile haben es auch so viele SSDs in ihren Systemen, dass man das statistisch auswerten kann.
Ich würde gerne nochmal auf die Neoclouds zurückkommen. Und nicht nur Neoclouds, auch Hyperscaler werden zunehmend das Problem haben. Und Anbieter wie OpenAI, die dann jetzt anfangen, eigene Rechenzentren zu bauen. Strom ist ja nur das eine, dass man hier 600 kW aufwärts pro Rack. Ich weiß, dass es in einigen Umfeldern schon Racks gibt, die wesentlich mehr, aber anders fordern. Was aber richtig ein Problem werden wird, ist Kühlung. Also ich weiß, dass es die neueste Generation von den Rubin Racks von Nvidia, die wird es definitiv nur noch wassergekühlt geben. Also das ist die erste Rubin-Generation, wird noch Luft oder Wasser haben. Ab der zweiten Generation kriegst du per se nur noch flüssig gekühlt. Und ich weiß auch, dass die anderen Anbieter, die ähnliche Racks anbieten, mit Flüssigkühlung arbeiten, ausschließlich. Da kriegst du nichts Luftgekühltes mehr.
Du kriegst die Leistung immer raus. Wenn du denkst, du hast ein einzelnes Rack, wo 600 kW reingehen, die musst du im Grunde wieder rauskühlen.
Richtig.
Und 600 kW aus einem Rack rauszukühlen mit nur Luft durchblasen, da brauchst du
große Ventilatoren.
Ein großes Triebwerk, das du schnell Luft durchbläst.
Das Problem ist, du kannst das Triebwerk davor stellen. Also du kannst jetzt irgendwo zur MTU gehen und dir so ein Ding kaufen und vor den Rack stellen. Aber die sind so dicht verbaut mittlerweile, die Luft kommt da gar nicht mehr durch.
Ja, richtig.
Das ist das eigentliche Problem. Also du kriegst
nicht mehr schnell genug durch, dass sie die Wärme mitnehmen
selbst
kann.
Selbst wenn du die Luft da rein kriegst in das Rack, kriegst du die Luft nicht mehr durch die Systeme durch. Die sind so vergleichbar mit Autos tatsächlich. Also wenn ich heute eine Kühlerhaube von einem modernen Auto aufmache, dann sehe ich einen riesengroßen Plastikblock. Und da ist alles drin. Und so ähnlich sind aktuelle Server auch. Die sind
dann nimmst
so
du dann eben
dicht
die,
und dense.
Genau, da hast du vorne die Luftkühler zum Ölkühlen, für zur Motorkühlung. Ja. Und dann gehen irgendwelche Luftkanäle an die passenden Stellen, wenn dann irgendwo Luft durch soll.
Genau, aber du hast keine Chance mehr, irgendwo
reinzugehen, auch alles, auf
das sehr, sehr verdichtet, sehr Hochleistung und optimiert und keine Chance der mal. Genau.
Ja, sowas werden wir doch eben auch sehen. Ja. Ich denke, Vorreiter ist da wahrscheinlich das Open Compute Project, OCP.
Die sind ja schon sehr lange.
Weil dort einfach, dort konnte im Prinzip jeder mitmachen und seine Vorschläge einbringen. Mit dem in Anführungsstrichen Nachteil, dass es dann hinterher Open Source ist, wobei natürlich die wenn du jetzt als Kühlgerätehersteller dort mit teilnimmst, dann musst du dein Kühlgerät nicht open sourcen, sondern es geht dann um die Anschlüsse zum Beispiel und um Spezifikationen auf dem Mainboard.
Es geht eigentlich um Standards. Es ist nicht wirklich, es ist standardisiert. Das, was das OCP macht, das ist Open Compute Project. Das ist eine offene Infrastruktur, an der jeder partizipieren kann, jeder teilhaben kann und jeder kann sich aber die Spezifikationen nehmen. Und das Zeug dann nachbauen. Genau. Und soweit ich weiß, sogar lizenzfrei.
Aber es sind eben zum Beispiel keine Kühlgeräte spezifiziert. Es ist nur spezifiziert der Anschluss für das Wasser, für das Kühlmittel.
Ne,
so ein Klick-Anschluss und möglicherweise noch irgendwelche Sachen wie, welche Leistungsdichte muss weggekühlt werden, maximale Durchsätze, wie schnell
die
muss
haben
es
schon auch Designs.
Wie schnell darf ein Kühlmittel fließen und solche Sachen, aber das Kühlgerät selber, das ist natürlich dein eigenes, das du weiterhin selber für dich designen kannst.
Die haben auch Designs. Natürlich, die man benutzen kann. Rack-Designs. Server-Designs.
Ja, aber jetzt, wir reden jetzt im Wesentlichen über Kühlung und Strom. Bei Strom gibt es auch.
Ja.
Aber ich glaube, Netzteile haben die auch keine Designs. Da geht es auch nur um die Stromverteilung im Rack.
Nee, doch, haben die. Und zwar haben die richtige, das sind so Satelliten, Stromracks, die eine zentrale Stromversorgung
für
alle. Das haben die schon.
Ja.
Aber man muss dazu wissen, dass Strom bei OCP ein bisschen anders funktioniert.
Nur ich weiß eben nicht genau, ob der Inhalt von diesem Stromrack, wie dann dort die Gleichrichter und Stromumrichter und der ganze Kram arbeitet, ob das auch als offene Spezifikation da liegt, weiß ich nicht aus dem Kopf.
Müssten wir nachschauen, aber wäre mal interessant.
Da gibt es auch wieder Spannungen und Stromstärken und solche Sachen, das ist alles spezifiziert und mit welchem Steckerverbindungen und so Kram das laufen soll.
Genau, jetzt haben wir ja in der Vergangenheit schon sehr viel über Wasserkühlung gesprochen. Wir haben ja da unsere Freunde von Boston Server und Storage Consulting, die ja unglaublich viel in dem Bereich schon auch ausliefern, zum Teil auch mitentwickelt haben. Das RSI ist auch eine großer Vorreiter von wassergekühlten Systemen für große Rechenzentren. Die sind momentan.
Sag mal besser flüssig gekühlt statt Wasser
gekühlt. Ja, flüssig gekühlt, das ist richtig, weil meistens kommen spezielle Flüssigkeiten zum Einsatz. Es ist kein Leitungswasser, was ihr über eure Server schüttet. Da gibt es ja mittlerweile unterschiedlichste Verfahren. Es gibt ja diese Tauchverfahren, die Herausforderungen haben. Es gibt die On-Chip-Module, die man draufsetzt, wo das vorbeifließt. Dann gibt es die Evaporization, die mit Verdunstungskälte arbeiten. Heißt es Evaporation? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, so ähnlich.
Ja, ja.
Also es hat jetzt nichts mit
Vaporization,
meine ich. Ja, es hat jetzt nichts mit E-Zigaretten zu tun. Das heißt nur Vaporization,
Je nach Hersteller zählt auch eine zum Beispiel eine Schaltschranktür mit Lüftern drin, wo dann die Schaltschranktür über Flüssigkeit die Wärme abführt, weiter Luft durchbläst, auch das zählt als Wasser oder
Flüssigkeit. Genau, also da hat sich unglaublich viel entwickelt. Und bevor wir das jetzt hier weiter vertiefen und nicht wissen, worüber wir reden, würde ich sagen, das sind mal so die nächsten zwei Data Explorers. Es gibt mal wieder ein Update zur Flüssigkühlung und es gibt mal überhaupt eine Einführung in, wie bringe ich Strom in meinen Rack. Zentrum. Boah, wir sind heute so schlecht.
Mit den Stromeimern am besten.
Ja, genau. Ha, Buckets, das sind die. Verstehe. Und ich dachte, da bringe ich die Daten ins Rechnen. Na, ist egal. Dann demnächst auch den Strom. Gut. Es gibt was zum Nachschauen. Einen Link werden wir euch präsentieren, aber wartet auf neue Infos von uns. Wir werden uns dann nochmal schlau machen für euch.
Wenn du sagst, was zum Nachschauen, am Ende geht es um den Open Compute Project Global Summit 2025.
Ja, das kann jeder gucken bei YouTube.
Da gibt es Berge von Vorträgen, das sind so viele, dass selbst mir das zu viel ist, denen irgendwie vernünftig zu folgen, weil die hatten heute ein paar Tage Veranstaltung und dann gibt es dort heute, weiß ich nicht, irgendwie 10, 15 parallele Tracks und in jedem Track gibt es dann heute zwei Tage lang Vorträge. Das ist eine immense Menge an Hersteller- und Technologievorträgen.
Ja, aber da muss man sich ein bisschen, dafür habt ihr ja uns erstmal, weil der Monsieur wird sich für euch da durchquälen, aber der Trick besteht darin, man pickt sich ein Thema raus und folgt dem. Das habe ich auch ich war ja erst einmal auf einem OCP-Summit in Prag und ich habe das genauso gemacht. Ich habe mir ein Thema rausgesucht, bin dem konsequent gefolgt und den Rest habe ich aus der. Du hast wirklich so viel, was da momentan passiert. Du hast an der Prozessorfront passiert jede Menge, weil diese natürlich auch bestrebt, Nachhaltigkeit in die Rechenzentren zu bringen, indem die Prozessoren einfach weniger Strom brauchen. Da ist Ampere ganz vorne dran, die ARM-based Rechenzentrumsprozessoren anbieten, die per se schon weniger Stromaufnahme haben und mittlerweile fast so leistungsfähig sind oder genauso leistungsfähig wie AMD oder Intel Mühlen. Das passiert, also da passiert auch eine ganze Menge und Ampere ist da nicht der Einzige, der da was mitentwickelt. Da sind Chinesen unglaublich vorne dabei. Solche Chips zu designen.
Da haben wir jetzt, das haben wir auch schon mal diskutiert. Es gibt es etlicher Zeit, die RISC-V als Architektur, als Projekt und RISC-V, das ist eine RISC-CPU, die ist völlig offengelegt. Im Grunde konntest du hergehen und dir die Verilog-Files holen und einen Prozessor bauen mit entsprechenden eigenen Erweiterungen und so Kram. Das ist ja wieder leichter gesagt als getan.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann so in 10 Jahren deine Fabrik fertig hast.
Da muss ich auch ein bisschen Hirnschmalz haben und wissen, was man tut. Ja. Aber du musst zumindest nicht von vorne anfangen, CPUs zu entwickeln. Das sind dann ganz nach der Sache schon da.
Ja, und was auch ganz wichtig ist, dass selbst professionelles Chip-Design mittlerweile von KI passiert, weil Menschen gar nicht mehr so fein denken können, wie eine KI diese...
Das ganze Routing und Layering auf dem Chip selber, auf dem Siliziumstück.
Also da passiert auf jeden Fall auch eine ganze Menge im Richtung Chip-Design. Das heißt, es wäre auch mal wieder Zeit für ein CPU-Update, Monsieur. Das letzte war 1998 oder
kurz,
so.
Kurz nach dem Krieg.
Kurz, genau. Nach welchem? Egal.
Irgendwo ist immer Krieg, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Nein, wir machen jetzt das Fass nicht auf. Wir machen im Gegenteil alle Fässer jetzt zu. Und zwar endgültig für heute. Ihr habt gehört Episode 64 von Data Express. Data Express ist ein Podcast von Data Disrupted. Produziert wird er von Monsieur, eben gehört. Eben moi, auch gerade gehört. Hört mehr Podcasts von und mit Wolfgang und mir bei Data Explore zum Beispiel. Da wird es demnächst auch wieder neue geben. RSS-Feeds zum Podcast findet ihr über datadisrupted.tech über mehrere Wege. Ihr werdet das rauskriegen. Folgt uns gerne auf Blue Sky oder Mastodon. Wir sind auch auf LinkedIn. LinkedIn, Blue Sky, da gibt es dann auch gerne mal persönlichere Ansichten zu Enterprise IT und even more Updates. Unterstützt uns gerne mit einem Kaffee oder Tee. Kauft ein stylisches T-Shirt oder Sweatshirt über unseren ganz, ganz tollen Store. Ansonsten kannst du uns auch gern für die Produktion deines eigenen Podcasts buchen, wenn dir das gefallen hat, was du gerade gehört hast. Vielleicht nicht inhaltlich, aber qualitativ. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Au wie hö.
Und tschüss.